der Podcast.
Folge 164, Musk spielt Wagenknecht.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Folge 164 von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Es ist nicht so warm draußen, wie es warm sein sollte. Darum haben wir gesagt, ziehen wir uns in unsere gemütliche kleine Podcast-Stube zurück und reden über die großen politischen Themen der Woche. Wer sind wir? Das ist unter anderem in Berlin Tilman Lucke, der Kabarettist. Ich grüße dich, Tilman.
Guten Morgen, Sebastian, und unter anderem, also unter mir, bist du auch noch dabei, nämlich Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg. Hallo.
So, Kinder, wir haben Post gekriegt. Das ist sensationell. Es ist unglaublich. Das hat uns jemand geschrieben. Ja, gut, es war Harald. Aber immerhin. Und die Frage, muss ich sagen, also ich musste googeln. Also,
ja. So, lies mal die Frage vor.
Ja, warte. Ich muss hier kurz auf meinem Rechner umschalten. Schon überschrieben mit Manöverkritik, aber immerhin. Hallo Sebastian und Tilman. Ich möchte mal eine Frage stellen. Vielleicht trägt diese zur Erörterung innerhalb eures Podcasts bei, um das gleich mal zu beantworten. Ja. Hat eine eventuelle Parteigründung Elon Musks, apropos, ist die schon gegründet oder nicht? Es ist immer noch nur ein Vorhaben, ne? Es gibt noch keine neue Partei.
Wahrscheinlich wurde sie schon per Volksabstimmung also in den Kongress gewählt, per Twitter-Abstimmung, per X-Abstimmung.
Ah, ja. Okay. Ja. Positive Auswirkungen auf die GOP, was für Grand Old Party steht, also die Republikanische Partei in den Vereinigten Staaten. Also, nochmal den ganzen Satz. Hat eine eventuelle Parteigründung Elon Musk positive Auswirkungen für die Grand Old Party im Hinblick auf die Reduzierung von Wähler- und Wahlmännerstimmen wie 1992 und 1912? Beste Grüße, Harald. Thema, ich übergebe an dich.
So, GOP oder GOP, wie wir englischsprachigen sagen, ist natürlich auch ein bisschen ein witziger Begriff, denn die ältere der beiden großen Parteien sind ja die Demokraten.
Genau, und das waren ja eigentlich auch mal die Rassisten.
ja, also es gibt tatsächlich mehrere, Realignments oder Renversement des Alliances in dieser Parteiengeschichte der USA. Das ist auch relativ interessant, wie sich das entwickelt hat. Und die beiden Parteien, die heute regieren, die gibt es oder die dominieren seit der eigentlich seit kurz vor dem Bürgerkrieg, seit 1854, seit der Gründung der Republikaner, war sehr schnell klar, die würden die Whigs damals, das war eine also mit H, also W ohne H, W-I-G heißt ja Perücke, aber Whig heißt einfach nur Whig.
Ja. Whig. Und, lustigerweise war ja Abraham Lincoln war ja Republikaner.
Ja. Genau, also es war so, fangen wir mal bei Adam und Eva an, beziehungsweise bei George und John, also George Washington, und der war parteilos, das war sozusagen der Gott, der Präsident, der über allem schwebte, der wollte parteilos sein und sagte, nach mir könnt ihr euch machen, was ihr wollt, und hat ja dann auch den Präzedenzfall gesetzt und gesagt, ich könnte jetzt bis in alle Ewigkeit kandidieren, aber ich verzichte nach zwei Amtszeiten, was ja bis auf eine Ausnahme hinter ihm auch alle gemacht haben, sagen wir mal bis auf zwei, Donald Trump wird ja auch wieder gewählt werden. Wie wir wissen.
Genau.
Und jedenfalls, der ist so ein bisschen außen vor, war aber oder hatte seinen Vizepräsidenten Adams und der war ganz klar Föderalist. Was bedeutet das? Anders als man es heute sehen würde, die Föderalisten waren dafür, dass man eine starke Zentralregierung hat. Also führende Figur war Adams, Vizepräsident, später Präsident und dann Hamilton. Finanzminister und Musical-Star.
Das wollte ich gerade sagen, das ist der mit dem Musical. Ne?
Genau, und der mit dem Duell, der gegen den Vizepräsidenten dann das Duell verloren hat. Das war, glaube, da muss J.D. Vance noch lange für arbeiten, dass er so ein schlechter Vizepräsident ist wie Aaron Burr. Jedenfalls so. Und die Gegner dieser Föderalisten, das waren waren Jefferson und Madison, also zwei Mitautoren von Unabhängigkeitserklärung und Verfassung. Die nannten sich damals die nannten sich damals Republikaner bzw. demokratische Republikaner. Also und die wollten mehr Kompetenzen für die Einzelstaaten, schwache Regierung. So, und die waren dann ab 1801 auch dominierend. Es gab ja diese lange Zeit, wo eigentlich drei Präsidenten jeweils zwei Amtszeiten hatte. Das übrigens lediglich nochmal passiert ist zwischen Clinton und Obama. Also alle anderen Zeiten waren ein bisschen, hatten mehr Präsidenten. Naja, und dann gab es den Sohn des Präsidenten Adams, der hieß auch Adams, also John Quincy Adams, der kandidierte 1824, war einer von vier Kandidaten dieser demokratischen Republikaner, weil sonst die Föderalisten hatten sich aufgelöst oder hatten sie da eben angeschlossen. Es gab einfach nur eine Partei.
Die hatten sich in föderale Strukturen zerschlagen.
Genau, und es gab nur eine Partei, die übrig war, und da aber vier Kandidaten. Und John Quincy Adams hatte gar nicht die meisten Stimmen, wurde aber dann Präsident, und zwar durch Abstimmung im Kongress. Und das gab dann so einen großen Protest seitens der Anhänger von Andrew Jackson, der auch ein Kandidat gewesen war, der gründete dann die sogenannten Democrats oder Jacksonian Democrats. 1828, kurz vor der folgenden Wahl, gewann die auch, und das ist sozusagen das Gründungsdatum der Demokraten. Jackson ist ja das große Vorbild von Donald Trump, ein Populist, bei dessen Amtseinführung sind übrigens, also wurde das Weiße Haus und das Kapitol auch schon zerstört vom Mob. Allerdings eben nicht sozusagen, eigentlich waren es ja seine Anhänger, die da stürmten und die einfach dachten, jetzt machen wir große Party. Das waren nicht die von Donald Trump, die quasi zu seinem Abschied das Kapitol verwüstet haben, sondern zum Anschied. Ja, und also das waren dann das war die dominierende Partei unter Jackson selber und seinem Nachfolger Van Buren. Und als Opposition dazu kamen dann heraus die Whigs. Also unter anderem stieß dann der abgewählte Präsident Adams zu denen, und Henry Clay war noch so eine dominierende Figur, der war auch so ein Parteiwanderer, aber der gründete die Whigs mit, und das war mehr so eine Partei der Unternehmer, auch der etwas strenger religiösen und der städtischen Bevölkerung, und die wollten eine starke Zentralregierung und waren übrigens auch ein bisschen skeptisch gegenüber der Westausdehnung. Und das ist für heute interessant, sie waren für Schutzzölle, also dafür, dass man so ein bisschen für sich bleibt und alles so lässt, wie es ist. Während die Demokraten natürlich viel klarer für die Sklavenhaltung waren, mehr die, die weniger gebildeten Schichten ansprachen. Und dann, wie gesagt, die Whigs regierten dann teilweise auch mit mehreren Präsidenten, bis 1854 die Republikaner aus diesem Pool sich schöpften und dann die dominierende Kraft für viele Jahrzehnte waren. Und im Wesentlichen blieb es dann dabei auch bis ungefähr 100 Jahre später, also unter Kennedy und Johnson, da wurden die Demokraten dann, was man heute sagen würde, viel zu woke für deren Anhänger, die vor allem im Süden waren. Also wenn man sich die Wahllandkarten anschaut, gewannen die demokratischen Präsidenten fast immer im Süden, bis auf wenige Ausnahmen, zum Beispiel Franklin Roosevelt gewann eigentlich überall. Aber sonst eigentlich immer war der Süden dann immer demokratisch dominiert. Und das switchte sich richtig um, weil gleichzeitig die Republikaner nach rechts rückten. Also von Eisenhower, der eher liberal war, rückten sie dann unter Nixon nach rechts, und da gab es noch Leute, die noch weiter rechts waren, und dann passte das irgendwie, und dann gruben die sich gegenseitig ihre Wählerreservoirs ab. Amerikanische Politikwissenschaft gliedert sich ungefähr in sechs Parteiensysteme, wobei eigentlich kann man ja sagen, dieses vierte bis sechste Parteiensystem besteht eigentlich aus denselben Parteien. Und dazu kam, und jetzt kommen wir zu Harald, dazu kamen immer wieder dritte Parteien, die den anderen so ein bisschen ans Bein pinkelten. Auch schon im frühen 19. Jahrhundert. Das waren, da war das Thema Freimaurer auch noch ganz wichtig. Da gab es die Anti-Freimaurer, die dann aber auch eher sich sehr schnell auflösten, aber teilweise auch für knappe Ergebnisse sorgten oder für die Umkehrung von oder für Verschlechterung der Wahlchancen einiger. Und es gab nach dem Bürgerkrieg nur 5 verschiedene Präsidentschaftswahlen, wo jemand aus einer dritten Partei auch Wahlmännerstimmen kriegte. Und das ist ja immer das Wichtige, woran eine Wahl, was für eine Wahl wichtig ist. Unter anderem, also 1892, das waren die, die nannten sich die Populist Party, das war wenigstens ehrlich. die waren verschwanden aber recht schnell wieder, sorgten aber tatsächlich für die Nichtwiederwahl des damaligen Zwischenpräsidenten Harrison zwischen den beiden Clevelands. Dann 1912, von dem die Rede war, das ist eigentlich die bekannteste Wahl, weil der prominenteste der prominenteste Typ eine dritte Partei anführte, nämlich Teddy Roosevelt. Der wurde von den Republikanern nicht wieder aufgestellt. Also hatte ja von 1901 bis 1909 regiert und dann kam Taft und Roosevelt wollte, dachte, der ist jetzt doch nicht in meinem Sinne, ich will da wieder ran. Und die Nominierung gewann aber Taft erneut und da sagte er, okay, dann mache ich meine eigene Partei auf. Der nannte sie die Progressiven und ja, kriegte auch einige Wählerstimmen und das kostete hauptsächlich den Taft dann auch diesen Wahlsieg. 1924 gab es eine ähnliche Situation, das war auch eine progressive Party, aber Partei, aber eine neue. Das war für den Wahlausgang nicht so relevant. 1948, das war schon gefährlicher für den damaligen Präsidenten Truman, der eine eben schon Bürgerrechtsgesetzgebung anstieß und das gefiel eben einigen Demokraten im Süden nicht, den sogenannten Dixiecrats unter Strom Thurmond. Und Strom Thurmond haben wir auch schon mal
behandelt. Aus Middle Frithum?
Genau, den hatten wir auch schon mal behandelt, hier vor einiger Zeit. Das war nicht der, bis dieses Jahr war das der Rekordhalter beim Filibustern. Weil er unbedingt ein bestimmtes Bürgerrechtsgesetz verhindern wollte und das war also ja so einer, auch zugleich Senatsrekordhalter mit über 100 Jahren saß er noch im Senat und also das war so ein komplett irrer, durchgeknallter und der war schaffte es eben auch, da Wahlmännerstimmen zu kriegen. Und 1968 dann wiederum eine rechte Abspaltung der Demokraten, die dann den Demokraten auch den Wahlsieg kostete unter dem, der nannte sich American Independent Party unter George Wallace. Das war der Gouverneur von Louisiana, der auch extrem rassistisch war und das alles nicht haben wollte. Und man merkte immer, es gibt halt dann diese Auswirkung gelegentlich in wenn sich von der Regierungspartei, das ist ja meistens der Fall gewesen, dann irgendwas abspaltet und denen gefährlich wird, entweder mit Wahlmännerstimmen oder in umkämpften Bundesstaaten mit einzelnen Stimmen. Und Harald sprach noch von 1992, da war das auf Seiten der Republikaner, war das ein, Milliardär namens Ross Perot, der 92 und 96 also sozusagen noch rechter war als die Republikaner und denen dann auch entscheidende, also zumindest 92, wo es knapp war zwischen Clinton und Bush, entscheidende Stimmen abgrub. Also tatsächlich, das war das zum Hergang. Dazu gab es natürlich noch die prominenten Wahlen 2000 und 2016 mit dem jeweils vertauschten Ergebnis, also die Demokraten gewannen die Mehrheit bei den Wählern, kriegten aber nicht die Mehrheit bei den Wahlmännerstimmen, unter anderem wegen zweier Grüner, die dann jeweils, die dann jeweils im Demokratenrevier wilderten. Also wirklich, man kann sagen, in mindestens 5, 6 Wahlen der letzten 100 Jahre hat das eine Auswirkung gehabt. Und jetzt so, ist natürlich die Frage, wird
genau,
das jetzt wiederkommen?
Zu Haralds genau. Und Elon Musk hat ja bewiesen, andersrum. Elon Musk hat sehr, 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 sehr viel Geld, also für ihn umgerechnet zu uns 20 Cent, aber für andere Leute sehr viel Geld in den Wahlkampf investiert und ist halt auch, und viele gehen davon aus, dass unter anderem diese Geldmenge dazu geführt hat, dass Trump Präsident geworden ist. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann oder ob Trump auch ohne Elon Musk Präsident geworden wäre. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht so gering.
Ja, aber es ist ja immer, es geht ja immer um wenige Stimmen. Also es geht ja, diese Wahlkampfgelder werden ja zu fast 100% in den Staaten ausgegeben, auf die es ankommt. Genau, wenn man jetzt das Glück hat, in Wyoming zu wohnen, da wird man nie behelligt werden vom US-Wahlkampf.
Genau.
Oder was weiß ich, in Kalifornien eigentlich auch nicht, wobei da ist natürlich mehr, da sind die Leute politisierter, aber das Wahlergebnis steht auch schon fest. Und insofern kann das schon eine Auswirkung haben, dieses Geld. Der Stephen Colbert, der amerikanische Comedian, hat gesagt, also mit Elon Musk könnte man einen weiteren Teil von Hangover drehen, nachdem er sich so irgendwie von Trump abgewandt hat, so nach einem, eben wenn er vom Ketamin wieder halb nüchtern ist, wacht er so auf und sagt, ich habe wie viel Milliarden Dollar gespendet, um wen zum Präsidenten zu machen?
Genau.
Wie viele Kinder habe ich?
Genau.
Das können nicht ihre Namen sein.
Genau. Sehr lustig. Also es reicht ja, es würde ja theoretisch bei den knappen Verhältnissen, die bestehen, würde ja theoretisch eine Wahlmännerstimme reichen. Die Frage ist, ich fände es total lustig, jetzt muss mal so, wenn es Donald Trump irgendwie hinkriegen sollte, jetzt ein drittes Mal anzutreten, was ja nach allen Regeln der Kunst sehr unwahrscheinlich ist, aber niemand von uns hat ja auch damit gerechnet, dass er überhaupt Präsident wird, also insofern wäre ich da mal ganz vorsichtig, aber eigentlich ist es ja nicht möglich, dass er nochmal antritt, aber nehmen wir mal an, er tritt nochmal an, würde ja theoretisch ein oder zwei Wahlmännerstimmen ja theoretisch schon reichen, um den Sieg Donald Trumps zu verhindern.
Ja, es gibt allerdings mindestens drei. Jeder Staat hat mindestens drei.
Ja, du weißt aber, was ich meine.
Weiß, was du meinst. Rache ist natürlich ein starkes Motiv, zu sagen, es ist mir scheißegal, wer sonst gewinnt.
Genau.
Die bösen Woken, weil Elon Musk ist ja noch allergischer gegen Woke als ich, sagen wir es mal so.
Und das will was heißen.
Grüner. Das will was heißen und die, das, ja, es geht natürlich jetzt erstmal darum, diesen Schwung bei den Zwischenwahlen erstmal nicht zu verlieren, das ist die erste Prüfung und wenn er jetzt im Kongress, also angenommen, er verfolgt das Projekt weiter, das ist ja noch lange nicht klar. Natürlich. Aber wenn er es weiterverfolgt, dann wäre es schon wichtig, bei der Kongresswahl nächstes Jahr dann, mindestens 10, 20 Sitze zu kriegen. Im Repräsentantenhaus und ein paar Senatoren, weil alles drunter wäre natürlich ein Zeichen dafür, dass man es lassen kann.
Naja, die Grundfrage ist ja jetzt, ob es nicht, also ich persönlich sehe das ja so, alles, was Donald Trump schadet, finde ich erstmal gut. Aber schadet sich Trump nicht selber genug? Also ist jemand wie Musk überhaupt nötig?
Ja, anscheinend nicht, denn das Volk wählt ihn ja immer wieder, obwohl alles bekannt ist.
Naja, es geht ja auch nur um Mehrheiten. Also es geht ja nur, also es ist ja relativ wahrscheinlich, dass bei den Midterms was ganz Schlimmes bei rauskommt für Trump.
Ja, und dann wäre so fast eine dritte Partei wäre sozusagen fast weniger schlimm für Trump, weil wenn zum Beispiel die Mehrheit im Kongress dann irgendwie weder für die eine noch für die andere große Partei ist, dann wäre es weniger schlimm, als wenn die Demokraten diese Mehrheit gewinnen, weil mit so einer dritten kleinen Partei, da kann man. Das wäre dann eine Art informelle Koalition. Und was mit kleinen Parteien in Koalitionen passiert, weltweit, fast immer, das ist klar. Es gab ja schon mal in Großbritannien 2010 den Versuch der Liberalen, den nicht die Mehrheit habenden Konservativen zur Mehrheit zu verhelfen. Und von diesen Liberalen sah man hinterher nie wieder irgendwas. Die wurden ja quasi ganz geschmeidig wegregiert. Und so ähnlich könnte es auch sein, dass man sagt, ja,
oder
okay.
Oder wie man in Deutschland sagt, Merkel.
Das ja, und es ist wirklich, man ist dann eben, wenn man in den USA ist es ja nicht so, dass man dann ins Kabinett mit aufgenommen werden muss. Man ist also nicht sichtbar, man braucht immer die Abgeordneten, haben zwar dieses Erpressungspotenzial, aber auch nicht endlos. Also es kann schon sein, dass es sogar für Donald Trump dann zum Vorteil wird. Wenn eine dritte Partei in kleiner Stärke im Repräsentantenhaus sitzt. Also das ist aber natürlich alles, ich glaube, es ist nicht seriös, wenn man über ein Jahr vor der Kongresswahl darüber redet. Grundsätzlich ist die Perspektive, die zwei großen Parteien abzulösen, glaube ich, absolut undenkbar. Weil die Republikaner sind natürlich total kaputt und verrottet und bestehen aus kompletten Idioten und Opportunisten und böswilligen Lügnern und Verschwörungstheoretikern. Was vor 20 Jahren diese kleine Tea Party war, die sich in der Reaktion auf, oder auf, vor 16, 17 Jahren, die sich in der Reaktion auf Obamas Wahl gründete, das ist ja jetzt die ganze Partei.
Genau. Also wer irgendwie sowas Ähnliches wie Anstand hat, wird ja kein Republikaner.
Ja, und das war früher halt anders. Und genau. Ja, und deswegen kann es eine gewisse Auswirkung für die GOP haben, vielleicht sogar eine positive, aber auch nicht, geht auch negativ. Also bei der Präsidentschaftswahl eher negativ, aber bei der Kongresswahl vielleicht eher positiv. So kann man es vielleicht sagen.
Ja gut, das war ja jetzt schon fast ein politikwissenschaftlicher Aufsatz, aber apropos, geht alles absolut überhaupt nicht. Lass uns doch mal schnell in den Bundestag schalten. Nur kurz, dort war jetzt die erste Lesung des Haushaltsentwurfs. Erste Frage, Tilman, das interessiert natürlich, wir sind ja auch ein Klatsch-Podcast und ein Boulevard-Podcast. Was hat Alice Weidel angehabt? Nein, gab es ein Wort? Gab es schon ein Wort oder gibt es das erst in der dritten Lesung?
Nee, das gibt es erst in der dritten Lesung und auch erst am Abschlusstag. Also es ist ja so, die Haushaltswoche besteht wirklich fast durchgehend aus diesen Haushaltsthemen und zwar hangelt man sich da an den sogenannten Einzelplänen ab. Also wenn man sich das Haushaltsgesetz mal anschaut, das ist nummeriert. Der Einzelplan 1 zum Beispiel ist der Bundespräsident, glaube ich. Dazu war Einzelplan 2 der Bundestag und so weiter. Und der berühmte Einzelplan 4 ist dann der Einzelplan 4 ist der Bundeskanzler. Und das ist dann immer die sogenannte Generaldebatte. Weil man kann jetzt nicht sagen, oh, lass uns mal den Bundeskanzler den Etat streichen, damit es den nicht mehr gibt, also sondern das ist relativ, also im Plenum spielt jetzt die Finanzierung dieses Kanzleramts nicht so eine Rolle, sondern das ist dann eher wirklich diese Abrechnung mit dem Kanzler. Und die Besonderheit in dieser Haushaltsdebatte ist halt immer, dass die Oppositionsführerin zuerst spricht und dann erst der Kanzler.
So, nun ist es ja so, ich weiß, du bist jetzt kein großer Freund von Social Media, ich auch nicht, aber selbst, also ich bin, weiß ich nicht, einmal am Tag irgendwie privat mal schnell, nicht mal privat, sondern beruflich auf Instagram, weil ich da irgendwelchen Kram machen muss, Facebook war ich schon seit 100 Jahren nicht mehr und bei mir bin ich nicht angemeldet. Ich hatte mal einen Twitter-Account, glaube ich, oder ich habe den immer noch, aber
du hast noch nie was getwittert.
Nee, einmal, glaube ich. Egal. Auf jeden Fall ist meine Social Media Timeline voll mit der Frage, hat Alice Weidel Drogen genommen?
Weil die sie kommt angeblich ja sehr billig an Ketamin, glaube ich, seit ihrer Freundschaft mit Elon Musk.
So, nee, aber sie soll wohl, ich weiß nicht, hast du es gesehen? Ich habe es nicht gesehen und ich habe doch drüber, aber irgendwie soll wohl der Anfang ihrer Rede sehr interessant gewesen. Hast du es gesehen?
So, das habe ich jetzt nicht empfunden, sondern die hat gut. Ja immer einen, ja, dieses, es ist fast göbbelshaft. Also diese Hetze, auch in Wörtern, die sie nicht mag, also Syrer zum Beispiel mit ganz langem Ü, das ist wirklich wahnsinnig hasserfüllt und giftig, also aber mehr ist da nicht. Also die Rede war vom Duktus her genauso wie alle anderen. Interessant ist nur, dass sich die AfD-Fraktion genau Anfang der Woche
gemäßigt, also sie wollen jetzt gemäßigt
Verhaltensregeln gegeben hat. Also ja, da genau. ist von allem die Rede, also im Kleidungsstil soll man angemessen auftreten. Anscheinend gab es da auch Vorfälle, wobei da wäre, glaube ich, die Linksfraktion auch mal angehalten, dass man vielleicht auf Terrorsymbole wie Palästina-T-Shirts verzichtet. Und sie wollen auch themenmäßig, sie sagen, haben beschlossen, dass sie weniger den Fokus auf die Außenpolitik legen, ja, seit die ihm komplett um die Ohren fliegt. Also einerseits mit den USA, findet man die jetzt gut oder schlecht unter dem aktuellen Präsidenten, man ist ja nach wie vor Anti-Amerikaner. Zweitens auch das Thema Nahost, also Alice Weidel ist für Israel, Tino Chrupalla ist für Iran und dementiert sehr, sehr eifrig, dass er eine Iran-Flagge im Büro zu hängen habe, wo ich denke, wo kommt das denn her? Aber es kann, jetzt ist ja alles denkbar. Ja, neben dem Hitler-Porträt ist ja immer noch ein bisschen Platz.
Genau.
Und da ist einfach nichts zu gewinnen, weil die Mehrheit der Deutschen eben nach wie vor die mittig denkt in der Außenpolitik. Deswegen wollen die eben eher drauf gehen, dass man der CDU eben vorspielt, was sie alles früher wollte und jetzt nicht mehr will. Aber man merkt, die Weidel hält es einfach selber nicht durch. Die hetzt ja und wird dann, und selbst die Zwischenrufe, die ja auch, wo er auch beschlossen wurde, das soll weniger werden, das war ja genauso.
Genau.
Also diese Fraktion, die kann es einfach nicht, so kann man es, glaube ich, sagen.
Ja, aber das ist ja uninteressant. Leider.
Ja, ja.
So ähnlich wie bei Trump. Es ist uninteressant.
Ja.
Ich finde es, nur um das mal so ein bisschen, diese Umfragen hin, Umfragen her, es ändert sich ja nicht viel, außer dass die AfD jetzt nicht mehr gleich auf mit der CDU liegt, das ist ja jetzt ein guter Abstand, die Linkspartei ist relativ so, aber es gibt ja immer noch diese Frage bei zumindest bei den seriösen Meinungsforschungsinstituten, nach dem sogenannten Wählerpotenzial, also könnten die sich vorstellen, unter Umständen vielleicht mal irgendwann die oder die Partei zu wählen, und da liegt ja die CDU bei 50%, die SPD interessanterweise bei 45%, die AfD hat wohl ihr Wählerpotenzial komplett ausgeschöpft. Das heißt, niemand, der die AfD nicht wählt, könnte sich auch nicht vorstellen, sie zu wählen. Also, der hatte bei der letzten Bundestagswahl 20,8% und das Wählerpotenzial liegt wohl so bei 23% bundesweit. Was ist jetzt bei der Landtagswahl nächstes Jahr in Sachsen-Anhalt, weil da liegt es ja wesentlich höher, nicht viel nützt, was ja im Moment erstmal meine größte Angst ist. Aber die AfD hat wohl ihr Wählerpotenzial komplett ausgeschöpft. Darum glaube,
ja, wobei man muss bei Umfragen ja immer das Volk denkt ja so wie Konrad Adenauer, Stichwort, was interessiert mich mein Geschätz von gestern? Wenn die Umfrage nächstes Jahr rauskommt, wird das Wählerpotenzial, also können Sie sich vorstellen, jemals diese Partei zu wählen, wenn man dieselben Leute fragt, ist es vielleicht höher oder vielleicht sogar niedriger. Wenn es ganz schlecht für die Partei läuft und sie sich komplett auseinander nimmt, dann würden viele, also das ist ja so, man gibt erwünschte Antworten, da würden manche zum Beispiel sagen, nö, das habe ich doch nie gesagt, dass ich die wähle. Und es stimmt halt nicht. Also manche Leute werden sich falsch erinnern, wenn es heißt, was haben sie letztes Mal gewählt?
Auf keinen Fall AfD, ich doch nicht.
Ja, oder auch andere Parteien, wenn man die plötzlich nicht mehr gut findet, dann würde man erinnern sich falsch oder tun so, als wäre es nicht so. Und deswegen Umfragen sind eigentlich für den Arsch. Natürlich haben demokratische Parteien ein größeres Potenzial und der Wechsel unter denen und auch die Rückkehr ist klarer. Also wer einmal zur AfD gewechselt ist, der wird ja viel schwerer wieder zurückkehren, als wenn man jetzt zwischen Union und SPD wechselt.
Genau. Na, es ist halt dieses mentale Ministerium für Wahrheit, das man da im Kopf hat, ne?
Ja.
Also um auf 1984 anzuspielen, wo im Prinzip im Nachhinein dann Zeitungsartikel geändert werden. Das geht ja relativ simpel.
Ja.
Um jetzt nochmal auf dieses Thema zurückzukommen, ich fand das interessant, heute war ein Artikel bei uns in der Volksstimme, da haben die eine Bundestagsabgeordnete der AfD interviewt, eine ehemalige Krankenpflegerin, die da mehr oder weniger reingerutscht ist, die auch so, naja, die wirkte so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen naiv, aber war klar, dass sie nicht promoviert hat. So, und die sagte, naja, wie sieht das aus mit der AfD und so? Sie haben wenig Mitglieder, so wusste ich gar nicht, dass in Bernburg, was ja die Kreisstadt des Salzlandkreises ist, wo ich wohne quasi, da hat die AfD theoretisch 10 Sitze, hat aber nur 4 besetzt, weil die nur 4 Leute auf der Liste hatten. Mhm. Wusste ich auch gar nicht. Ist jetzt so. Und die sagt, naja, ganz viele trauen sich ja nicht in die AfD einzutreten, weil sie Angst vor beruflichen Konsequenzen haben. Und das finde ich ja tatsächlich spannend. Das heißt, diesen Opfermythos haben die auch noch.
Ja, ja. Also das ist halt wieder, ja, wie du sagst, Opfermythos. Also wenn ich jetzt was mache, was ich eigentlich denke, dann werde ich verfolgt. Das ist vielleicht manchmal so, aber man wird ja dann nicht verfolgt, sondern dann wird man zum Beispiel, wenn man jetzt ein Unternehmen ist, es hat ja einen Grund, warum sich viele Unternehmen vor der letzten Bundestagswahl gegen die AfD ausgesprochen haben. Erstens mal, weil sie auf viele ausländische Fachkräfte nicht verzichten können und zweitens, weil sie selber weil sie halt wirtschaftlich denken und wissen, dass man Geld nicht einfach durch Populismus herzaubern kann. Ja, und drittens vielleicht auch ein bisschen, um sich darzustellen bei der Mehrheit eben. Beziehungsweise im Gegenteil, wenn man jetzt sagt, ich bin grundsätzlich für die AfD offen, dann kann man auch schon damit rechnen, dass dann vielleicht weniger kommen. Hier in meinem Dorf, da gibt es ein Restaurant, wo der Wirt mir dann erzählt hat, oh, die bösen Bewohner finden mich so scheiße, weil ich der AfD was zu essen gegeben habe. So, long story short war, es war jetzt nicht nur, dass da irgendwie ein paar versprengte AfDler nach einer, quasi, als wenn sie mit einem Benzinkanister vom Asylheim kommen, quasi nach getaner Arbeit was zu essen wollten. Nee, das war eine Wahlkampfveranstaltung vor der Bundestagswahl, wo die dann bewirtet wurden und wo man hinkommen konnte als Bürger und sich die Hetze anhören konnte. Also der legte sich so zurecht, so, ach Mensch, ich bin ja für alle offen, hier darf ja jeder was machen. Und das ist... Natürlich kann man dann als Bürger sagen, okay, da bin ich anderer Meinung und ich finde, dass das gefährlich ist. Es hat ja einen Grund, warum die ganz verzweifelt nach Orten suchen, wo sie ihre Parteitage oder sonstigen Veranstaltungen abhalten können.
Ja, genau.
Und meistens landen sie dann bei städtischen, zum Beispiel Stadthallen oder so.
Genau, zum Beispiel das AMU in Magdeburg.
Nicht deswegen, weil Stadtverwaltungen so solche Faschos wären, sondern weil sie das dann zur Verfügung stellen müssen.
Also die klagen sich ja da ganz oft rein.
Ja. Genau, und Privatwirtschaft, also ein Restaurant, muss sich gut überlegen, weil AfDler sind jetzt auch nicht die zahlungskräftigsten Restaurantgäste, wenn man jetzt diese 20% nur hat, die kommen auch nicht jeden Tag zum Essen und dann lieber die 80% normalos. Genau. Also da finde ich, ist man auch selber schuld und das ist das und was eben seit dieser Beobachtung durch den Verfassungsschutz beziehungsweise durch diese Einstufung, die ja jetzt immer noch vor Gericht irgendwie fake-mäßig unklar ist, obwohl es ja jeder weiß, also diese Einstufung als rechtsextrem, die könnte vielleicht irgendwelchen Beamten wirklich schaden, damit, dass sie dann eben in ihrem Dienst Probleme kriegen, weil der Beamte hat natürlich eine gewisse Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft, dass man eben nicht extremistisch auftritt. Und das ist das Einzige, wo man wirklich sagen kann, vielleicht gibt es mehr Beamte, vielleicht Soldaten oder was weiß ich, sehr konservative Richter vielleicht auch in größerer Zahl, die aber deswegen nicht Mitglied sind.
Okay, apropos Richter. Ein weiteres Thema in dieser Woche war natürlich das Bundesverfassungsgericht, respektive Tillmann, ordne du doch das mal ganz kurz ein.
Nee, ordne du mal.
Nein, ordne du mal. Ich habe zuerst gesagt, ordne du mal ein.
Ach, schade. So, ja. Also was willst du denn wissen?
Alles.
Alles. Okay, also das Bundesverfassungsgericht besteht aus zwei Senaten.
Noch.
Also noch, aber also so schon seit immer. Und
ja, aber wenn die AfD irgendwann hier die absolute Mehrheit hat, dann könnten sie einen dritten Senat einführen. Ja, egal. Guckt euch die Anstalt an. Die haben das super erklärt.
Ja, aber das ist ja inzwischen auch im Grundgesetz, der Artikel zum Bundesverfassungsgericht ist ein bisschen konkretisiert worden, dass man nicht mehr alles ändern kann. So.
Genau.
Also zwei Senate, das heißt, das ist der erste Senat, der mehr eigentlich die Fälle annimmt, die mit Grundrechten zu tun haben. Das sind die meisten, das ist auch, wenn ich als Bürger irgendwie mich beschwere, Verfassungsklage, schlecht behandelt fühle, dann gehe ich in den ersten Senat. Und der zweite Senat ist so mehr der Staatsrechtssenat. Also wenn Länder gegen den Bund klagen oder Fraktionen oder so, dann ist es immer der zweite Senat. Zum Beispiel das Haushaltsurteil von 2023, was die Ampelkoalition letztlich kaputt gemacht hat, das kam aus dem zweiten. Und diese zwei Senate bestehen aus 8 Richterinnen und Richtern jeweils, also 16 insgesamt. Und die werden halt alle paar Jahre gewählt, haben eine Amtszeit von 12 Jahren ohne Wiederwahl, beziehungsweise die Amtszeit dauert höchstens, bis man 68 ist, also bei den meisten 12, aber bei manchen auch weniger, unter anderem bei dem einen, der jetzt ausscheidet, Josef Christ, der ist nämlich jetzt schon ein halbes Jahr lang 68, will eigentlich schon auf die Bahamas und kann noch nicht.
Kommt nicht weg.
Kommt nicht weg. Und der soll jetzt endlich mal ersetzt werden. Und ganz früher war es auch, also seit 1951 gibt es ja das Bundesverfassungsgericht. Früher waren die Regeln etwas anders. Da gab es auch mehr. Da gab es insgesamt 12 Richter in jedem Senat. Und dazu kam, dass die Amtszeiten auch verschieden lang waren. Also normal war die Amtszeit von 8 Jahren. In der ersten Zusammensetzung des Gerichts hat man manche für 4 Jahre gewählt, damit man irgendwie so einen Turnus hatte. Und wenn jemand ausschied, wurde jemand, der nachgewählt wurde, nur für den Rest der Amtszeit gewählt. Das wurde irgendwann abgeschafft. Außerdem gibt es noch die Regel, dass in jedem Senat mindestens 3 Bundesrichter drin sein müssen. Also Bundesrichter ist ja, wird man nicht einfach so, sondern man wird gewählt auch vom Richterwahlausschuss, allerdings von einem anderen, nämlich den bestückt der Bundestag zu 16 Mitgliedern und der Bundesrat und zu 16 Mitgliedern. Und da wird man also in eins der fünf oberen Bundesgerichte gewählt. Das sind das Bundesverwaltungsgericht, Bundesfinanzhof, Bundesarbeitsgericht, Bundessozialgericht und Bundesgerichtshof. Die sind also die jeweils obersten Gerichte für ihre, für ihr, ja, wie es halt, die Namen sagen es ja schon. Und wer dort quasi reingewählt wurde, angestellt wurde, soll, muss nicht, aber soll 3 Jahre dort gewesen sein und darf dann auf eine dieser drei Richterstellen pro Senat, also 3 von 8 sollen, müssen Bundesrichter sein. Die anderen dürfen, alles Mögliche, dürfen auch Bundesrichter sein, aber das ist egal.
Hauptsache Juristen.
Juristen, genau, mit 2. Staatsexamen. Also die meisten, die nicht Richter sind, sind halt natürlich Professoren, klar. Und diese Richter hatten ganz früher, 1951, waren die auf Lebenszeit, beziehungsweise nicht auf Lebenszeit, sondern auf bis zur Rente, bis sie eben aus diesem Bundesrichteramt ausscheiden. Und die, diese Altersgrenze war, da war, die gab es, gibt's, also die gab am Anfang gar keine Altersgrenze und dann auch 68, also das ist so. Und jetzt und erst ab den 70er Jahren wurde es so vereinheitlicht. Es gab dadurch eben, unter anderem waren früher auch Wiederwahlen möglich. Also es gab Richter, die wirklich über 20 Jahre da drin saßen, und inzwischen ist es so, dass man eigentlich nur 12 oder, wenn es schlecht läuft, eben mehr als 12 Jahre, aber nicht viel länger als 12 Jahre drin sein darf. Und dadurch, dass es alles eben seit fast 80 Jahren existiert, kann man sind diese ist das Ende der Amtszeiten dieser 16 Richter komplett unterschiedlich, quasi entkoppelt voneinander. Jetzt fallen eben 3 aufeinander. Hat damit zu tun, dass die eine Wahl eben schon seit einem halben Jahr fällig ist, die andere seit wenigen Tagen. Also man geht immer, wenn man 68 ist, zum Ende des jeweiligen Monats in Rente, und die dritte Wahl würde dieses Jahr noch gar nicht anstehen, aber der betreffende Richter geht aus gesundheitlichen Gründen, hat er für September seinen Abschied angekündigt und wird quasi erst ab Oktober dann ersetzt. Aber man und dazu kommt, dass also Bundestag und Bundesrat bestücken dieses Gericht zur Hälfte, und jetzt ist eben der Zufall, dass diese 3 frei werdenden Stellen alle vom Bundestag zu besetzen sind. Also man nimmt immer den, wer war das früher, wer hat den gewählt, ach, der, das Organ muss den jetzt, den nächsten auch wählen. Das ist Zufall. Und bis 2017 war es auch so, da hat der Bundestag das nicht als Plenum gewählt, sondern das war dieser Wahlausschuss für die Richter des Bundesverfassungsgerichts mit 12 Leuten im Hinterzimmer, schön gemütlich, wurde dann immer bekannt gegeben und alles in Ordnung. Und also mit 2/3 Mehrheit. Und der Bundesrat muss auch mit 2/3 Mehrheit wählen, aber das hat sich so eingebürgert, dass das natürlich vorher ausgekungelt wird. Und es gab wirklich nur in den ganzen Anfangsjahren 2 Fälle, in denen, wäre natürlich Bayern, ist ja klar, was dagegen hatte. Aber ansonsten ist immer alles einstimmig bei diesen Richterwahlen.
Okay, kommen wir jetzt mal zu dieser ganzen linksradikalen Soße, die jetzt hier gerade passiert.
Genau, und ich wollte nur ganz kurz, wo es alles herkommt. Genau.
So, und ich meine, wir wissen ja alle, linksradikaler als die SPD geht es ja eigentlich nicht mehr in diesem Staat. Das muss man ja einfach wirklich sagen. Und jetzt kommen wir zu einem konkreten Person, und den Namen habe ich schon wieder vergessen. Entschuldigung, ich habe ihn vorhin erst gelesen, ich habe ihn schon wieder vergessen. Ja, so. Die Dame.
Also, ich sag's jetzt mal, nee, ich bin noch nicht ganz mit Adam und Eva fertig.
Okay, bitte. Ich guck bloß immer hier auf unsere Spuren, und wenn bei mir ganz lang ein Strich ist, weiß ich, okay, jetzt müsstest du auch mal wieder was sagen, aber okay.
Das ist dann wie im Krankenhaus, dieses, ja, in so einer Krankenhausserie.
Flatline, genau.
Ja, also, und dadurch, dass, also das im Bundesverfassungsgerichtsgesetz steht halt drin, wenn eine Stelle 2 Monate überfällig ist, dann soll das Bundesverfassungsgericht selber aus sich heraus Vorschläge machen, wen sie denn haben wollen. Die dürfen die zwar nicht wählen, aber sie sollen eine Liste von 3 Leuten nennen, die sie für richterabel halten. Und das haben sie auch
Existiert
gemacht.
Existiert dieses Wort?
Jetzt, ja.
Okay.
Das haben sie auch gemacht. Und zwar haben sie drei genannt und auf der Hitliste, nicht Shitliste, auf der Hitliste ganz oben, nämlich mit der Zustimmung aller Richter, das war eine geheime Abstimmung, stand Günther Spinner, ein Richter am Bundesarbeitsgericht. Der wurde also quasi als Bester vorgeschlagen, dann noch zwei andere. Und den hat jetzt die CDU als ihren Kandidaten für diesen einen ausscheidenden Josef Christ genannt. Und jetzt kommt noch die Frage, warum darf die CDU den benennen? Das wäre jetzt deine Frage gewesen. Es ist seit Anfang der Zeit so, dass man sagt, SPD und Union stellen immer ungefähr die Hälfte oder immer ziemlich genau die Hälfte. Das ist ja immer eine gerade Anzahl, die Hälfte aller Richter. Man braucht ja für einen Beschluss auch mehr als die Hälfte, sodass man eigentlich immer davon ausgehen kann, dass es nicht ganz grob in die falsche Richtung geht. Die FDP war ganz am Anfang beteiligt, sogar mit dem Vorsitzenden und dann ab den 70er Jahren wieder nicht mehr. Nee, beziehungsweise nee, ganz am Anfang beteiligt und dann erst wieder ab den 70er Jahren mit jeweils einem Richter in einem Senat. Und die Grünen sind vertreten seit 2001 und seit 2020 auch mit in beiden Senaten. Also quasi SPD hat einen Sitz an die Grünen abgegeben und die Union einen an die FDP. Und dann ist auch natürlich immer Zufall, wer jetzt gerade dran ist mit dem Vorschlagen. Also die Union kriegt jetzt will jetzt diesen haben und die SPD darf die beiden anderen besetzen. Unter anderem scheidet nämlich aus Doris König, das ist die, die immer die Urteile vom Zweiten Senat verkündet, weil sie nämlich die Vorsitzende ist und damit auch die Vizepräsidentin, beziehungsweise also der Vorsitz, das ist ja auch noch so ein Thema, also Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts oder Präsident ist man ja immer dann auch gleichzeitig Chef des eigenen Senats. In den Anfangsjahren waren es immer der Präsident, der Chef des ersten Senats und danach hat man das dann so abgewechselt. Also wenn einer dann in Ruhestand ging, dann war der andere, rückte quasi der Vizepräsident aus dem anderen Senat als Präsident auf. Das ist aber nicht zwingend, aber das hat man so gemacht. Und dadurch, dass der erste Senat immer, wie es ja immer so war, dass der Präsident quasi, der Vorsitzende dieses Senats immer konservativ ist, während die Vorsitzende des zweiten Senats eigentlich immer Sozialdemokratin ist. Unter anderem diese Doris König, oder ich sag mal, aus dem SPD-Ticket, die muss ja nicht Mitglied sein, ist es wahrscheinlich auch nicht, aber auf diesem Ticket. Und dadurch wechselt sich eben diese Präsidentschaft des Bundesverfassungsgerichts immer ab. Die Amtszeiten sind ja unterschiedlich lang, weil die ja an der eigenen Amtszeit von 12 Jahren hängen und davon abhängen, wie lange man denn schon Vize ist oder wie was auch immer. Und jetzt ist also Doris König fällig, auch rentenmäßig und nicht genau. Die hat auch keine 12 Jahre, aber geht jetzt mit 68 eben in Rente. Und jetzt kommt die SPD und sagt, wir wollen erstens mal die Richterstelle besetzen mit Frauke Brosius-Gersdorf, deren Namen
So,
du vorhin
jetzt habe
nicht
ich,
wusstest.
und ich habe ihn schon wieder vergessen.
Und die wollten sie dann auch gleichzeitig als Vizepräsidentin einsetzen. Jetzt kommt es aber dazu, die Vizepräsidentin wird und die Präsidentin wird immer so abwechselnd vom Bundestag und Bundesrat gewählt. Das ist wie so ein Reißverschlussverfahren. Die nächste Vizepräsidentin wird aber vom Bundesrat gewählt. Das heißt, da kann die SPD im Bundestag schön erzählen, was sie will, aber die wählen den gar nicht, sondern im Bundesrat möglicherweise schon morgen in der Sitzung. Morgen ist ja der letzte Sitzungstag vor der Sommerpause. Da wäre es auch wichtig, dass man die wählt. Es ist noch nicht auf der Tagesordnung, weil man, glaube ich, noch nicht weiß, ob sie dann überhaupt Richterin geworden ist. Und dann gab es noch die dritte Richterstelle. Wie gesagt, die wird erst im Oktober frei. Die soll dann wird Ann-Kathrin Kaufhold vorgeschlagen, auch auf dem SPD-Ticket. Und bei der ist, glaube ich, weniger Kritik, aber bei Frauke Brosius-Gersdorf, die wird jetzt als linksradikal
Genau.
gebrandmarkt, größter Kritikpunkt von Seiten der üblichen Verdächtigen ist natürlich, dass sie eine sogenannte Abtreibungsbefürworterin ist.
Um Gottes Willen.
Genau, um Gottes Willen, wie kann sowas im 21. Jahrhundert sein? Also ist natürlich alles, ja, Rückzugsgefecht, also wenn man sich vor allem dieses Geschwätz von diesen ganzen Christen in der CDU, von denen es ja zum Glück nicht mehr so viel gibt, anhört, dieses, ach, der Lebensschutz und so weiter. Also das ist wirklich diese Verachtung einfach für die Situation von Frauen, das ist einfach immer noch drin. Und die sagen, dieses Urteil von 1993, das damals ja von doch einem sehr männlich dominierten...
Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Also es gab ja immer ganz lange Zeit, und auch damals war das so, einen Begriff, der hieß Schneewittchensenat. Warum?
Sieben Zwerge.
Genau. Eine Frau und sieben Männer, sagen wir, die Körpergröße spielt jetzt keine Rolle, aber genau das war das in 1993. Übrigens gab es zu Beginn des Bundesverfassungsgerichts genau eine Richterin im ersten Senat, im zweiten Senat erst seit 1986. Das war vorher eine reine Männerveranstaltung, und wie gesagt, also die hatten da eine große Experten zum Thema Abtreibung, dass das alles nicht sein soll, dass man dafür eine Strafe angedroht kriegen muss, sowohl als Frau als auch als Ärztin. Und das ist eben, dieses Urteil ist über 30 Jahre alt, ein bisschen aus der Zeit gefallen, und die große Mehrheit der Bevölkerung in jeder Umfrage, und zwar von jeder Partei, die Anhänger, wollen eine Reform. Und jetzt ist es natürlich so, wenn man diese Reform anstößt, die Ampelkoalition war ja kurz davor, wir haben in einer der letzten Folgen vor der Bundestagswahl darüber gesprochen, warum das dann auf den allerletzten Metern doch nicht gemacht wurde. Du kannst dich sicher erinnern. Und
was?
Wenn man das jemals ändert, dieses Gesetz, dann ist ja klar, irgendein Idiot wird natürlich das klagen. Also man würde sich erst trauen, wenn man sicher wäre, oder wenn man, naja, nicht sicher kann man nicht sein, aber wenn sozusagen hinterher käme auf jeden Fall diese Veranstaltung in Karlsruhe, um das alles zu prüfen. Und also meine Prognose wäre, es kommt jetzt nicht auf diese eine Richterin an, sondern das Gericht hat auch inzwischen auch verstanden, dass man nicht mehr mit einer Zeitmaschine zurückreisen kann, sondern dass es einfach, wenn die Gesellschaft das so will, dass man das auch einfach so akzeptieren kann und also Paragraphen aus dem Strafgesetzbuch streichen kann. Aber natürlich ist es ein wunderbares Kulturkampfthema. Dazu kommen tatsächlich, da wird dann alles rausgekramt, was sie jemals geschrieben hat, also auch über das Kopftuch und über selbst über die Schulpflicht oder über irgendwelche Corona-Impfpflicht und so weiter. Alles ganz, ganz schlimm. Wobei tatsächlich muss ich sagen, sie sagt, das Kopftuch bei Staatsbediensteten, also bei Beamten zum Beispiel im Gericht, sei keine Verletzung der Neutralitätspflicht. Also das kann man auch durchaus anders sehen. Aber ansonsten wird gar nicht über ihre Qualifikation als Juristin gesprochen, und die, weil alle, also über die lässt sich einfach nichts sagen. Die ist halt qualifiziert. Und jetzt ist es also so. Es gab am Montag die Sitzung des Richterwahlausschusses, beziehungsweise der heißt ja nicht so, sondern der Wahlausschuss für die Richter des Bundesverfassungsgerichts, so heißt er. Und der besteht aus diesen 12 Leuten, ist einer der wenigen Gremien, die nach dem D'Hondt-Verfahren bestückt werden, weshalb die größte Fraktion da bevorzugt wird. Die Union hat 5 Sitze, SPD 2 und die Grünen 1. Sind schon mal 8 von 12, sodass die 3 der AfD und die 1 von der Linkspartei überstimmt werden können mit Zweidrittelmehrheit, während das im Plenum ja nicht der Fall ist. Da gibt es ja keine Zweidrittelmehrheit für Schwarz-Rot-Grün. Und jetzt wurden diese 3 also nominiert, jeweils mit 2/3 Mehrheit, allerdings in geheimer Wahl, wobei Spinner und Kaufhold sogar mehr kriegten als die 2/3 und Brosius Gersdorf also genau diese 8 Stimmen. Man weiß aber nicht, wer da jetzt, man kann es schon ahnen. Natürlich haben Union und SPD sich da als Regierung drauf verständigt und die Grünen mit ins Boot geholt. Und jetzt kommt aber sowohl die AfD-Fraktion und die Links-Fraktion, und die sagen jetzt, ja, wir wollen auch mitreden. Die AfD-Fraktion sagt zum Beispiel, wir wählen diesen CDU-Kandidaten, weil wir den gut finden. Und jetzt kann es eben bei der Abstimmung morgen passieren, der wird sehr, sehr wahrscheinlich gewählt. Aber natürlich mit welchem Stimmverhältnis, ist ja eine geheime Wahl. Dann wird man erst ein paar Stunden nach dem Wahlergebnis, wird man ja dann veröffentlicht sehen, wer überhaupt alles teilgenommen hat an der Wahl. Also es ist so, man braucht eine Zweidrittelmehrheit der Abstimmenden. Also Enthaltung zählt wie nein, aber eine Abwesenheit zählt wie gar nichts. Und gleichzeitig die Hälfte des Parlaments. Und jetzt kann es natürlich sein, dass nicht klar ist, ob man an der AfD gehangen hat, aber wenn die Wahl nun mal so stattfindet und gültig ist, dann muss man das so akzeptieren. Und dann gibt es eben diese zwei SPD-Wahlen. Da wird die AfD sicher nicht dafür stimmen, aber die Linksfraktion wird höchstwahrscheinlich dafür sein oder in einer großen Zahl. Und jetzt kommt es darauf an, ob bei Brosius Gersdorf eben die Unionsheinis so viele und so laut sind, dass sie dann trotz Linksfraktion dann diese Zweidrittelmehrheit verhindern. Das ist relativ unwahrscheinlich, also quasi, dass alle drei Wahlen durchgehen. Aber die Regie des morgigen Plenartags ist so: erst ist die CDU-Wahl und dann ist irgendein anderer Programmpunkt und dann, wenn die nicht geklappt haben sollte, dann platzt eh alles. Und wenn die geklappt haben sollte, dann dürfen die Unionsidioten gegen die SPD-Kandidatinnen stimmen. Also das ist so ein bisschen tricky und es wird auch sehr spannend morgen. Also ich habe mir das Popcorn schon gekauft. Naja, also so ungefähr verhält sich das. Und tatsächlich, man hat diese zwei SPD-Wahlen absichtlich in den Freitagmittag gelegt. Das ist auch eine. Das steht auch in der FAZ, haben sie es ausdrücklich geschrieben, weil gehofft wird, dass die Anwesenheit bei AfD und Linksfraktionen sehr reduziert ist und dadurch diese Zweidrittelmehrheit der Anwesenden leichter erreicht werden kann.
Naja, das ist immer die Frage, wie wichtig so ein Thema ist. Ne? Wenn das Thema ganz, ganz, ganz,
Ja.
ganz, ganz, ganz wichtig ist, dann gehen die natürlich auch mal nicht Mittagessen.
Ja, aber auch genau, also Mittagessen glaube ich eher nicht. Also man wird ja dann, das klingelt ja im ganzen Haus, wenn so eine Abstimmung ist, und dann rennt man dahin. Ich glaube eher ins Wochenende. Und das ist ja, oder beziehungsweise der vorletzte Sitzungstag. Also das ist ja heute vor der Sommerpause, ist ja immer auch der Termin für die Stallwächterparty in der baden-württembergischen Landesvertretung. Das ist so die Party des Jahres, wo sich jeder sehen lassen muss. Wenn es ist ja auch, und meistens ist ja das auch einer der längsten Sitzungstage im ganzen Jahr. Es passt irgendwie nicht zusammen, weil alle quasi könnten das Parlament komplett in die Landesvertretung verlegen, weil da alle sind, die auf das Plenum keinen Bock haben. Meistens endet es weit nach Mitternacht und wenn die dann morgens verschlafen. Also das es ist ein bisschen albern, wenn man auf solche, sagen wir mal, menschlichen Bedürfnisse hofft bei einer Abstimmung, wo man wirklich jede Stimme braucht.
Okay, kommen wir zum, weil wenn ihr in unsere Shownotes geguckt habt, werdet ihr euch wundern, was ist das denn? Du siehst unglaublich schlecht gezeichnet. Also das möchte ich jetzt erstmal allem, was da jetzt noch kommt, vorausschicken. Mein Gott, hätte man nicht irgendjemanden, der in seinem Leben schon mal Menschen gezeichnet hat, nehmen können. Wir sehen ein Plakat von einer Badeanstalt aus Düren, das ist in Nordrhein-Westfalen, mit einem, ich möchte sagen, durchaus nachzuvollziehenden Anliegen, nämlich Grabschen verboten. Ja? Also ich weiß nicht, ich gehöre, aber ich bin ja auch ein weißer heterosexueller Cis-Mann. Wenn ich mal begrapscht werde, freue ich mich. Weil ich nehme das als Kompliment. So.
Aber nicht von so einer hässlichen gezeichneten Figur wie auf dem Plakat.
So, aber es gibt natürlich ganz, 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 ganz viele Frauen, die das natürlich überhaupt nicht schön finden, weil das natürlich nicht und recht am eigenen Körper. Alles völlig richtig. Stopp, Grabschen verboten, Sommersonne, Sicherheit. Wenn ihr nicht wisst, wovon wir reden, guckt bitte in die Shownotes, da ist ein Plakat drin. So. Tillmann, beschreib doch mal, was du da siehst.
Ja, also es ist so eine etwas grimmig guckende Frau.
Soll das eine Frau sein, ja?
Ja, soll eine Frau sein.
Weil sie trägt ein Oberteil, also könnte man davon ausgehen, dass es eine Frau ist.
Genau, die begrapscht einen, also eine weiße Frau, begrapscht einen dunkelhäutigen Mann, der ganz schockiert guckt und gleichzeitig eine Beinprothese trägt. Also
das
muss natürlich
und
auch.
Keine linke Hand hat.
Die verschwimmt so im doppelten Sinne.
Ja.
Also, nee, also das Ende des Bildes in alle Richtungen ist so ein bisschen verschwommen, ist egal. Also, jedenfalls, der wird da angegrapscht und genau, also, das ist ja der klassische Fall, den man hat. Eine weiße Frau, die gar nicht so schön ist, grapscht einen dunkelhäutigen Mann mit einer Beinprothese an.
Genau.
Also, wie viele wie viele Gerichtsverfahren der letzten Jahrzehnte mussten genau mit diesem Fall sich arrangieren. Also das, da hat man wirklich den Nerv getroffen, muss man sagen. Ist natürlich mal wieder ein Fall davon, dass man...
Und gut gemacht unüberbrückbare Gegensätze sind.
Genau, also dass man gesagt hat, hier müssen wir, also Grabstein ist was Schlechtes. So, ich erinnere mich an, bei so Sachen, das ist so, nach diesem Muster verläuft ja vieles, an diesen berühmten DDR-Witz. Wie ein DDR-Bürger zur Polizei kommt und sagt, mich hat ein Finne ausgeraubt. So, sagt die Polizei, Mensch, hier im Ort ist gar kein Finne, wir kennen gar keinen Finne. Was machen wir jetzt? War es wirklich ein Finne? Ah nee, das kann auch ein Franzose gewesen sein. Ah nee, Franzosen gibt es ja auch nicht. Ja, bla bla bla, wir haben alle Nationalitäten. Dann sagt der Polizist, war es vielleicht ein Russe? Ja, aber das haben jetzt Sie gesagt. Weil es darf nicht sein, der Russe ist ja gut.
Genau.
Und genauso ist der Schwarze immer gut.
Ja.
Oder der Braune, was auch immer. Ja. Und der, noch dazu hat er immer eine, also in dem Fall diese Beinprothese ist eigentlich das Absurdeste in diesem Ganzen.
Genau.
Weil er schwimmt da ja auch nicht richtig, sondern er steht mehr oder er ist so wie so eine Boje im Wasser.
Genau.
Und also es ist wirklich. Ja, Shitstorm vollkommen berechtigt, weil natürlich klar ist, so ein Plakat soll ja immer auch das darstellen, was möglicherweise passiert. Und das
also besser wäre es, wenn du da einen alten, weißen, dicken Mann sehen würdest und eine junge, auch von mir aus weiße, attraktive Dame, wo der Mann der Frau in den Hintern fasst. Das ist das, was wirklich passiert.
Ja, oder halt... Da weiß ich, kenne ich jetzt die Statistik nicht. Das ist ja, Statistik in so einem Feld ist ja auch immer mit ganz viel Unsicherheit behaftet, mit ganz viel Dunkelziffer. Und das auch im Wortsinn. Die Quote der Migranten, die ist halt ungeklärt, beziehungsweise die sollte man mal sich genauer angucken.
Ach, du meinst das Migrantengrapschen?
Also zumindest kam es auch in diesem Sommer wie auf Zuruf mal wieder vor und. Dass der Migrant jetzt quasi, oder sagen wir mal so, der farblich so als solcher vielleicht zu erkennen soll, sein sollende Migrant, da begrapscht wird, das ist natürlich sicher...
statistisch unwahrscheinlicher, als dass der Migrant an sich grapscht. Aber lass uns doch mal auf Folgendes eingehen. Lass uns mal nicht Migrant oder nicht Migrant oder sonst sowas, sondern lass uns mal von Männern reden, die einfach eine... kulturell ungünstige Erziehung genossen haben. Das können ja auch Deutsche sein. Das sind ja zum größten Teil auch Deutsche. Ja. Das sind einfach
zum Beispiel die ganze AfD-Fraktion, haben wir schon darüber gesprochen, dass sie sich nicht anständig verhalten können.
Genau, weil es einfach darum geht, dass man Respekt gegenüber anderen Menschen einfach vom Elternhaus beigebracht kriegen muss. Und das ist halt im islamischen Kulturkreis auch nicht überall und auch vielleicht auch nicht mehrheitlich, keine Ahnung, da kenne ich die Statistiken auch nicht, aber zumindest wahrscheinlicher, dass man sagt, Frauen gegenüber eine andere Form von Respekt, also keinen bringen, aber das ist natürlich auch in ganz vielen biodeutschen Familien so, da sagen, hey, Frau kannst du mal anpacken, da ist Frau nicht bei, da hat mir auch nicht geschadet, ne, so. Ist jetzt ein bisschen unlogisch, was ich gesagt habe, aber du verstehst, worauf ich hinaus will.
Ja.
So, das hat einfach was mit mangelndem Respekt zu tun. Anfassen immer nur, ja, soll ich denn jetzt eine Frau erstmal um Erlaubnis fragen, bevor ich seinen Arsch grapschen darf? Ja, also ganz einfach, ja. Also die Frau muss die Möglichkeit haben, Nein zu sagen. Und ich weiß, es ist jetzt wieder total sexistisch, ja, es werden auch Männer angegrapscht, ja. Aber ich glaube, der umgekehrte Fall ist wesentlich höher.
Ja, also du sagst es, kulturell ungünstige Erziehung und da muss man dann als Gesellschaft aber wirklich auch sagen, das hat eben in einem freien Land nichts verloren, weil die freie Gesellschaft dadurch ja weniger frei wird,
genau.
Durch zum Beispiel Angst. Und da, das ist ein großes Problem der linken Seite der Politik, dass sie das dann eben diese, dass da, also es haben ja viele Leute, dass man so ein naja, manichäisches Weltbild hat. Da gibt es gute Menschen und schlechte Menschen. Und dazwischen ist eigentlich gar nichts.
Genau.
Und jetzt, was ist jetzt der Migrant? Ist das ein Guter oder ist es einer, der vielleicht auch manchmal, also oder einige Exemplare manchmal aus der Hart scheren und vielleicht gar nicht so toll sind? Und das wird einem immer wieder begegnen in den nächsten Jahrzehnten, dass mit solchen Plakaten, deswegen reden wir ja drüber, dass da dann eben man sich sein eigenes Anliegen lächerlich macht, nämlich die offene Gesellschaft quasi. Ja, und die Migranten oder die Migranten, die dann grapschen wollen, die lachen über das Plakat und sagen, ach, genau so wie es auf dem Plakat ist, machen wir es ja nicht.
Wobei ja lustigerweise ist, es werden ja solche Plakate ganz selten von migrantisch geprägten Menschen gemacht. diese Menschen, die diese Plakate machen, sind meistens so weiß, dass es also nicht mehr feierlich
ist. Ja, das ist, kommt ja auch noch dazu, dass man eben immer denkt, wie könnte denn jemand, oder gerade in solchen Verwaltungen sitzt immer jemand, der sagt, wer könnte sich denn von irgendwas angegriffen fühlen?
Genau.
Und dann aber nicht zu Ende denken. Also sozusagen den Shitstorm-Radar nicht zu Ende denken und dann genau das machen, was den Shitstorm auslöst.
Genau.
Ja, also das, ja, ich glaube, das ist, haben wir jetzt mal rausgenommen, man wird sowas jede Woche finden, irgend so ein Theater und wo, wie jemand aus Angst, und das ist der schlechteste Antrieb, aus Angst irgendwas gemacht hat, was dann veröffentlicht wird, was aber mindestens peinlich ist oder sogar kontraproduktiv, und man muss davon irgendwie wegkommen.
Naja, wird man aber nicht. Also ich möchte jetzt nur mal, und das hat damit gar nichts zu tun, aber doch total, heute kommt der neue Superman-Film in die Kinos. Das ist ja jetzt der achte Wiederaufguss des Superman-Themas und so weiter und so fort. Und dieser Film ist von einem sehr mir geschätzten Regisseur und auch Drehbuchautor, ist quasi ein Autorenfilm, kann man fast sagen, von James Gunn. Der hat das im Auftrag von Warner Brothers gemacht. Und dieser Film ist, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich folge ja sehr vielen Kino, und dieser Film ist einfach komplett voll mit Angst. Mit Angst, irgendwelche Leute zu verprellen. Angst, irgendwas falsch zu machen. Und dadurch ist dieser Film so glatt, so gerade, so unlustig, so langweilig.
Er könnte im Grunde zur Primetime im deutschen Fernsehen laufen.
Selbstverständlich.
Ja.
Auch da wieder Tatorte oder irgendwelche neuen Fernsehserien, Fernsehformate, ja. Immer geprägt mit Angst, oh, irgendjemand könnte sich beschweren.
Ja.
Und dann wird es so scheiße, Seite, dass sich wieder alle beschweren.
Ja, und dann auf der anderen Seite halt wieder so, dann die Angst in eine bestimmte oder sozusagen in eine bestimmte Richtung ist dann dem Hass wieder Tür und Tor geöffnet. Zum Beispiel beim letzten Schneewittchen-Film. Ja, das war ja diese Realverfilmung, wo Schneewittchen eine Dunkelhäutige ist, und die böse Stiefmutter ist natürlich eine Weiße, das muss ja so bleiben. Und jetzt ist natürlich die Konstellation so, die böse Stiefmutter ist gespielt von einer jüdischen Schauspielerin, und das Schneewittchen, die Dunkelhäutige, hat sich natürlich bei Social Media, wie man es so macht, gegen Israel positioniert. Ist ja auch, als Schauspielerin ist man ja auch qualifiziert, alles zu sagen. Kennen wir ja von unseren deutschen Debatten.
Genau.
Und das, weißt du, solche Idioten, die hat ja offensichtlich absolut da keine Empathie und überhaupt diesen Hass, den sie da reproduziert. Das kommt halt davon, wenn man nur auswählt nach Hautfarbe und nicht nach Qualifikation oder nach irgendwie,
und ich möchte,
mit der möchten wir vielleicht jetzt mal nichts machen.
Dass bei dieser ganzen Diskussion komplett untergegangen ist, was für eine schlechte Schauspielerin Gal Gadot eigentlich ist. Das hat ja keiner erwähnt, wie schlecht die das auch noch macht. Die war eine sehr gute Wonder Woman, weil da musste sie nicht viel machen. Aber da wird ja sowas Ähnliches wie Schauspieler, und selbst das hat ja wohl nicht funktioniert. Ich habe den Film auch nie gesehen.
Ja, trotzdem, politisch ist er auf der richtigen Seite. Aber es ist jetzt nicht so, nicht das eigentliche Thema gewesen, sondern diese Angst, ja. Danke für den Tipp, dass man Superman nicht mehr gucken sollte.
Ja, sollte man sowieso nicht. Wobei der Schauspieler ganz gut sein soll, aber ist mir auch relativ egal. Apropos Angst. Wir haben immer Angst davor, dass uns keiner schreibt. Harald hat uns die Woche mal geschrieben. Ich hoffe, dass es jetzt nicht für das nächste halbe Jahr erstmal wieder ausreichend ist. Schreibt uns bitte an luke@hengstmanns.de oder kommentiert unter diese Folge auf luke.hengstmann.
Ich habe aber, genau.
Ah, du hast noch was?
Du wolltest noch .de sagen.
.de, ja, genau, noch, danke.
Apropos Angst. Die Berliner Justiz hat jetzt Angst, beziehungsweise hat verkündet, dass die Asservatenkammern voll sind.
Und jetzt bitte keine Verbrechen mehr, oder was?
Das könnte man auch entweder so sagen, nein, sie macht es natürlich anders, sondern jetzt wird angekündigt, dass es jetzt in nächster Zeit weniger Razzien gibt.
Ernsthaft?
Ja.
Die Gefängnisse sind das voll, ist, wir das verhaften ist nicht mehr.
Ja, das ist Problemlösung auf Berlinisch. Und statt dass man irgendwie wie in einer, was weiß ich, man könnte ja auch einfach mal eine Zwangsversteigerung von den Sachen, die man nicht mehr zuordnen kann, machen, oder sagt, wir machen jetzt mal die Augen zu, jeder Polizist darf eine Nase voll Koks nehmen, was auch immer. Aber die Asservatenkammer ist voll, ist eigentlich der schlechteste Grund, weniger Razzien zu machen. Weniger Verbrechen wäre tatsächlich ein besserer Grund.
Ja, aber das, ja, die hören ja immer so schlecht, die Verbrecher.
Und ich habe noch ein bisschen Angst um einen meiner Landsleute, und zwar Wolfgang Grupp.
Ah ja, stimmt, das habe ich gelesen.
Ja, Wolfgang Grupp, seines Zeichens
Trigema.
großer Bruder des Schimpansen,
Genau.
genau, oder eigentlich sein Chef, wurde jetzt, also es gab zwei einzelne, nicht zusammenhängende Meldungen aus Burladingen am Montag, nämlich Wolfgang Grupp ist ins Krankenhaus gekommen
Genau.
und auf dem Gelände der Firma Grupp, wo auch die Villa der Familie ist, gab es eine Person mit einer Schussverletzung. Es sind aber, weiß man nicht, ob es dieselbe Person ist oder nicht. Der
Vielleicht
ist
auch
ja auch Jäger und
vielleicht zufällig am anderen Ende des Grundstücks oder so.
genau, also Jäger, Jagdunfall schon auf dem eigenen Grundstück, einfach beim Reinigen des Laufes. Ich weiß es nicht. Also wir wünschen ihm alles Gute
Genau.
und hoffen, dass man da auch, dass die Stadt Düren da kein Plakat aufhängt, dass man eben sich nicht ins Bein schießen soll, in Burladingen.
Ja, können auch Bullerdingen selber machen, da arbeiten ja auch Beamte.
Genau, aber dann würde so ein Migrant mit einer. Genau, die Prothese, wo kommt die jetzt her?
So, so.
So.
Und wenn ihr das wisst, schreibt uns bitte. Ansonsten hören wir uns nächste Woche. Das ist nämlich unsere letzte offizielle Folge vor der Sommerpause. Bis dahin wird vermutlich nicht viel passieren. Wir werden, glaube ich, über den Haushaltsausschuss nochmal reden. Aber ansonsten ist wahrscheinlich
Nein,
hoffentlich.
wir reden über alles Wichtige, über sehr interessante Dinge.
Ich hoffe, dass bis nächste Woche nicht nochmal viel passiert, weil das heißt ja eigentlich dann meistens nichts Gutes.
Stimmt.
Bis dann, Tim.
Gut, ja,
Tschüss.
bis dann, Sebastian. Tschüss.